Ja, hallo, wir sind es wieder vom Podcast Sterntor. Schön, dass ihr zuhört. Ja, mit dabei, wie sonst auch Thomas. Hallo, Thomas.
Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Clemens. Eigentlich hätten wir die Einleitung weglassen müssen, also so als Running Gag. Ne? Beim letzten Mal haben wir die Bewertung vergessen oder so. Hätten wir jetzt einfach direkt starten müssen oder so.
Ich glaube, das könnten wir dann auch auf Social Media als Quizfrage machen. Was wurde in dieser Folge vergessen? Weißt du, immer irgendwie irgendwas fehlt. Entweder mal eine Szene komplett weglassen, wer es geschrieben hat, weg. Das, um zu testen, ob die Zuhörerschaft überhaupt wach ist oder nur durch unsere angenehmen Stimmen wir die in den Schlaf reden. Was ja hoffentlich nicht passiert, weil es mega spannend ist.
Stimmt. Ja, also bitte. Ne? Also das geht auch bei den drei Fragezeichen. Ne? Da so viele Leute schlafen damit ein.
Ja, ich kenne es ja selber. Dann schläft man ein und dann, wo war ich jetzt in dem Podcast? Dann spürt man zurück. Oh, keine Ahnung. Ist ja auch eine Auszeichnung. Dann hat man anscheinend angenehme Stimmen, die nicht nerven. So, das ist eine Interpretationssache. Ja, ich überlege gerade, Feedback hatte ich jetzt nichts gesehen. Was man aber sagen kann, nächste Woche, ich habe nachgerechnet, Rechenmaschinen angeworfen, Rechenschieber, alles gemacht, ist ja die Folge von SG1, Staffel 8, 19, Möbius Teil 1. Und das ist die 200. Podcast-Sterntor-Episode.
Uiuiui. Also
Hammer. Ja, uiuiui. Ich muss da noch auf Social Media irgendwas...
Die reguläre oder hast du da...
Ich habe das irgendwann mal neu sortiert, weil ich da auch teilweise durcheinander kam mit irgendeinem Special und habe immer die ganz normal weiter nummeriert. Es kann sein, dass es jetzt, also von den regulären erst die 100, weiß ich nicht, 93. ist, aber generell von den Aufnahmen, die im Podcast erschienen sind. Und deshalb, ja. Nehmen wir es einfach so als Jubiläum. Und genau, dann würde ich noch was posten, dass ihr da vielleicht uns was schicken könnt, was wir dann da... Oder, ja, das ist ja jetzt... Schon zu spät, ne? Aber ich werde es gemacht haben, dass ihr dann vielleicht noch unseren Text zusendet oder wenn ihr das möchtet oder Sprachnachricht, wie auch immer. Vielleicht macht es ja die oder der eine oder andere. Wir haben wieder eine Folge vor uns, gehen wieder rüber zu Atlantis, wo man ja jetzt ein bisschen Unbehagen hat und wartet, ob, wann, wie die Rays da eventuell mal aufschlagen werden.
Wollten wir so nicht noch ein bisschen News, das, was du mir gerade erzählt hast, vielleicht so als kleinen Teaser so?
Noch nicht zu viel waren, aber ich hatte eine Aufnahme mit Tauri Talk, Grüße gehen raus, da ist ja Carina und Uwe. Uwe kennt ihr auch von Chevron 10. Thema kann ich jetzt, glaube ich, noch nicht sagen, weil ich weiß jetzt nicht, wann diese Folge erscheint und da will ich jetzt nicht vorgreifen. Aber da wurde sich, die hatten sich mal überlegt im letzten Podcast, von der Uri Talk, ja, es wurde auch nicht weggeschnitten, haben sie dann überraschend festgestellt. Vielleicht könnte man doch so mit allen deutschsprachigen Stargate-Podcast, was machen auf der nächsten FedCon, also der Uri Talk, Podcast-Sterntor, wir und eben Chevron 10. Einfach, dass man da vielleicht einen Live-Podcast macht oder auf der Bühne irgendwas Lustiges fabriziert, weil das sind ja so die drei reinen Stargate-Podcasts, die es gibt und deutschsprachig sind. Mehr gibt es halt nicht und wir sind auch nicht verfeindet, stand jetzt. Und warum kann man da könnte man doch mal was Nettes
über
machen.
Über Star Wars reden.
Über Star Wars reden, über...
oder Star Trek, dann stehen wir da mit Trek am Dienstag auf der Bühne.
Genau, was?
Oder wir laden die ein und die reden über Stargate.
Wir können das einfach dann tauschen.
Ja, genau. So ein Crossover. Genau, das Trek am Dienstag-Panel wird dann von uns gemacht und das Stargate-Panel wird dann von...
Miles O'Brien, was? Das ist doch eigentlich... Nee, der ist in Atlantis. Wer ist Miles O'Brien? Grüße an alle Star Trek-Fans. An der Stelle, genau. Also wir wissen noch nicht, ob und wie, wann es stattfindet, aber es gibt die lose Absichtserklärung, etwas stattfinden zu lassen. Vielleicht wissen wir nicht, ob vielleicht auch erst dann im... Nächstes Mal, es muss ja auch geguckt werden, wie da die Kapazitäten sind von den Räumen. Ne? Ich glaube, Saal Heiden würde sich vielleicht anbieten, weil da ist Trek am Dienstag immer, zum Beispiel, weil der jetzt nicht so groß ist. Ich weiß nicht, ob auf so einer Riesenbühne, vielleicht gibt man uns auch eine größere. Aber,
die Lanxess Arena ist um die Ecke.
Ja, wir füllen die Lanxess. Was, ein Podcast? Noch nie, gehe ich mal rein. Was ist denn dieses Stargate? Ist es eine neue Serie? Ja. Naja, aber ich bin gespannt. Vielleicht wird es was, wenn nicht. Aber generell habe ich da Lust drauf. Ist mal was Neues und mal treffen. Ist doch nett. Warum nicht? Also, ob man jetzt hier sitzt oder da vor ein paar Zuschauern. Ja, ist halt was anderes. Das seht ihr uns auch mal. Dass wir vielleicht doch keine KI-gesteuerten elektronischen Computer sind. Das wäre dann erst der Beweis wahrscheinlich.
Nee, das geht ja immer noch mit Hologrammen oder sowas.
Ach, ja. Dann Stromausfall und dann zack, weg.
Nein, dafür haben wir ja die mobile Mitte, da sind wir wieder bei Star Trek.
Okay, sehr gut, genau. Der ist auf beschränkt aus Maritim in Bonn. Ja, also mal gucken, ob es das wird. Wir halten euch da auf dem Laufenden und sollte dann irgendwann mal was feststehen, wird es natürlich auch rausposaunt. Ja, was jetzt vielleicht auch rausposaunt wird, ist der englische Folgentitel dieser Episode.
The Gift.
Wie sieht's aus? Genau. Im Deutschen die Gabe. Bei den Franzosen heißt es unter Hypnose. Russisch das Geschenk.
Ja, Gift heißt auch das Geschenk eigentlich. Ne?
Wobei ich eben nicht weiß, ob es, weil es kann auch sein, dass es im Russischen zurück ins Deutsche übersetzt auch da die Gabe heißt. Deshalb ist manchmal ist es ungenau mit diesen Übersetzungstools, ihr wisst es. Und im Ungarischen die Fähigkeit, was ja in eine ähnliche die Gabe-Richtung geht, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist jetzt, unter Hypnose fällt da ein bisschen raus von den Franzosen, aber das ist ein bisschen ähnlich, ja. Die Story wurde geschrieben von Robert C. Cooper und das Drehbuch von Robert C. Cooper zusammen mit Martin Gero. Und Regie Andy Mikita, da machen wir nichts falsch oder neu. Das ist schon Stammbesetzung, gerade bei Stargate. Jetzt kommen wir zur Ausstrahlung, die wird sich wahrscheinlich wieder gleich sein. Originalausstrahlung laut StargateWiki.de, 1.3.2005 und dann deutsche Ausstrahlung 15.06.2005, also knapp 3 Monate später, ist er recht schnell gewesen.
15.06.2005, du hattest mich gerade irritiert, ja. Ich musste dich an der Stelle korrigieren. Direktor war Peter DeLuise.
Ach, dann habe ich das noch falsch drin. Ja, das kann sein. Nee, dann habe ich nur beim Drehbuch, weil das so kompliziert diesmal war, also kompliziert nicht, aber anders war, geändert. Das kann sein, danke. Quote war 0,99 Millionen, 8,8%. Und ja, dann kann es schon losgehen. Ja, typischerweise würde ich jetzt mal sagen, Thomas, wo starten wir denn hier in dieser Atlantis-Folge?
Auf Alpha Ceti Prime.
Ah, machen wir doch was anderes, ja.
Ja, genau. Nein, wir sind auf Atlantis, es ist Nacht. Wir sehen ein paar Crewmen, die da das Gate bewachen. Wir sehen ein paar Leutchen, die dann an der Kontrollraum sitzen. Also Nachtschicht oder sowas. Wir hatten sowas schon mal, ne? Wie heißt das? The Graveyard Shift oder sowas? Ne, hieß es doch an anderer Stelle, ja. Mal diese Nachtschichten. Wir sehen einen Wächter, der durch die Gänge patrouilliert, wobei ich mich dann auch frage, wozu das überhaupt nötig ist. Also, ne, die sind ja vom Land abgeschnitten. Die Wraiths wüsste man, wenn sie kommen, durch den neuen Long-Range-Scanner. Keine Ahnung, wen oder was er bewacht. Vielleicht haben sie Angst, dass McKay wieder die Vorratskammer plündert, weil er wieder Hunger hat oder sowas. Wer weiß, wer weiß. McKay sehen wir nämlich jetzt auch. Der trinkt vermutlich einen Kaffee in seinem Labor und ist da ein bisschen was am Arbeiten. In Fords Quartier sehen wir besagten Ford, der sich im Schlaf hin und her dreht. Im Shepherds Quartier ähnlich, in Tilas Quartier auch wieder. Und dann sehen wir plötzlich in einem atlantischen Korridor einen Wraith, der da lang marschiert. Ja, dieser betritt dann Tilas Quartier und rammt ihr die Hand auf die Brust und fängt dann an zu saugen. Und sie wacht auf und wehrt sich. Und dann ist er plötzlich weg. Ja, scheinbar hat Tila einen Albtraum gehabt. Sie wacht da nämlich auf. Ja, rennt dann aus ihrem Quartier raus und rennt zum Major Shepherds Quartier. Wobei ich mich dann auch frage, weißt du, die ist doch kein kleines Mädchen. Ne? Also, oh Gott, ich habe einen Albtraum. Ich muss jetzt zu meinem Vorgesetzten.
Ich hätte es verstanden, wenn sie vielleicht halt zum Kontrollraum, sage ich jetzt mal, rennt und da um alle zu, oder ich weiß nicht, aber das
wirkt. Nee, sie hat ja offensichtlich, es ist ja aufgewacht und der Wraith war weg. Also wir haben noch nicht gehört, dass Wraiths Teleportationsfähigkeiten haben. Tila hat jetzt keine Wunde auf ihrer Brust oder sowas, ne? Also sie hat offensichtlich einen Albtraum gehabt. Warum sie jetzt schreit, aber das erklärt sich ja gleich. Also, und sie klopft an seine Tür und rennt: Major Shepard, Major Shepard, Major Shepard, aber es passiert irgendwie nichts. Und dann aktiviert sie den Türöffner. Was auch geil ist, also Privatsphäre hat man da scheinbar auch noch nicht gehört, weil jeder Mann kann von außen einfach so mal in fremde Räumlichkeiten. War auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und ja, wir sehen die Bettdecke über den Kopf gezogen. Tila reißt sie runter und dann liegt dann ein mumifizierter Shepard da drin. Ja, also scheinbar hat ein Wraith ihn ausgesaugt und ja, sie erschreckt sich und dann steht plötzlich wieder der Wraith vor ihr. Aber in dem Moment wacht sie dann wirklich auf und diesmal rennt sie nicht zu Shepard. Also nur diese Unlogischigkeiten sind vermutlich daran, dass sie halt immer noch im Traum war.
Das hat man schon sehr häufig gesehen, dieses Horrorelement, dass jemand irgendwie einen Albtraum hat, dann aufwacht, aber das ist immer noch im Albtraum gefangen. Das ist ja total klassisch eigentlich.
Ja, verschachtelte Realitäten und sowas.
Das, genau.
Gibt es auch in anderen Filmen, wie The Cube zum Beispiel. Ne, Hypercube heißt da ja. Ja, ne, sie ist auf jeden Fall schweißgebadet. Ja, der Teaser endet, Opening Credits. Wir sind im Übungsraum, den kennt man ja schon mal. Diesmal hat sich die Situation aber etwas geändert. Das sind nämlich wieder Major Shepard und Tila, die da sich am Kloppen sind. Beim letzten Mal hat Shepard ja ordentlich einstecken müssen. Aber diesmal ist er mit Tila irgendwie hat die Oberhand, ne? Sie landet dann, kriegt ein paar Hits ab und sowas. Was die Herrschaften da übrigens machen, da sind ja noch ein paar andere Leute, die trainieren, das ist eine philippinische Kampfsportart namens Eskrima. Eskrima, habe ich auch noch nie gehört. Aber nee, da gibt es ja Hunderte über die Welt verteilt. Ja, auf jeden Fall hat Tila, also, da hat dann Schmerzen hier, aber soll irgendwie weitermachen. Shepard hat die Vermutung, dass er sie irgendwie gewinnen lässt oder sowas. Und sagt sie, auf keinen Fall hier weiter. Ja, Shepard legt sie dann wieder hin. Ja, erkundigt sich, ob es ihr gut geht. Und bist du dir sicher? Normalerweise wischst du mit meinem Arsch hier den Boden ab. Und ja, sie erzählt dann, dass sie in letzter Zeit wenig Schlaf gehabt hätte und hätte irgendwie auch Albträume. Ja. Hätte nicht nur sie, ja, Tila sagt aber, es wäre noch nie so schlimm gewesen, seit ihr Vater genommen worden ist, also entführt worden ist. Und dann ist es wieder Nacht und wir sind im Atlantischen Briefingraum.
Liz spricht da zu einer großen Gruppe der Atlantis-Besetzung, Besatzung, das war jetzt freudsche Besetzung, ne? Und auch Wissenschaftler, also das sind auch Marines, also alle eigentlich grob, und meint, dass eben laut Selenkas Berechnung haben wir da weniger als eine Woche Zeit, bis die Rays eintreffen, und da will sie ja mal ein paar Optionen hören, ne, ob man da, ne, irgendwas machen kann vielleicht. Ja, McKay meint ja, abgesehen davon, dass wir uns in den Schlaf fallen, also ist da sehr pessimistisch und schaut Selenka an.
Ja, das ist übrigens ein Running Gag. Beim letzten Mal hatte sie ja auch so Options und dann hieß es ja dann so, Panic, ne, ja, other than Panic oder Panic, sowas. Ja. Und diesmal, ne, wir weinen uns in den Schlaf. Ne, was genau. Anderes außer uns in den Schlaf meinen, ne?
Ist strategisch sehr gut, genau. Und also nicht, meint McKay, ich habe seit Tagen nicht geschlafen. Wir fragt dann Richtung Rodney, hast du denn jetzt was aus deinen schlaflosen Nächten irgendwie vorzuweisen? Naja, seit wir hier sind, haben wir eine Reihe von Verteidigungssystemen jenseits des Schildes entdeckt, und dann wieder weiterredet und Selenka unterbricht. Bricht nach vorn so, wir glauben, dass der Kontrollstuhl unsere beste Option ist. Und McKay ist ein bisschen entrüstet, ja, das wollte ich gerade sagen. Also, ich habe mich zuerst gemeldet nach dem Motto. Naja, hast aber zu lange gebraucht. Und ja, aber der Punkt ist doch, meint McKay, dass diese Möglichkeit nicht unsere beste Chance ist. Und Selenka, ja, nennen wir halt eine bessere. Ja, meine Herren, jetzt hier mal ein bisschen zur Ruhe rufen. Und McKay meint, natürlich wird bei dem Schild die Energie unser größtes Problem sein. Selenka sagt auch, wir konnten den Stuhl noch nicht einmal initialisieren, geschweige denn da irgendwie feststellen, wie denn der Strombedarf im Betrieb, wie wir das überhaupt decken könnten. Wir meint, ja, halten Sie mich halt auf dem Laufenden, und wie sieht es denn jetzt mit unserer Alpha-Site aus? Also jetzt bei SG1 will man da so einen Ausweichplanet erstmal haben. Und Bates hat da eine Sicherheitsüberprüfung am Boden und in der Luft abgeschlossen, und ein Basislager beginnen die zu errichten wohl, und man wartet wohl noch auf die letzte Inspektion durch Major Shepard himself. Der sagt, das macht er dann gleich nach dem Mittagessen. Ne? Essen hat Vorrang, das ist auch so ein McKay-Spruch, hätte es sein können. Wie immer, ja gut, Tila, bereiten Sie sich dann schon mit den Atosianern auf die Evakuierung vor, oder wie sieht denn das da aus? Und sie meint, naja, viele glauben, dass es eigentlich keine andere Welt gibt, wo man vor den Rays sicher ist. Und was, sie wollen bleiben? Naja, wie wir von unseren Verbündeten gehört und selbst gesehen haben, finden überall in der Galaxie halt Ausdünnungen statt. Und mein Volk hat sein Leben damit verbracht, sich vor den Rays zu verstecken. Und wir meint aber, der Unterschied bestünde darin, dass wir die Stadt zerstören wollen, anstatt sie in die Hände der Rays fallen zu lassen. Und wenn es dazu kommt, wird jeder, der auf dem Festland zurückbleibt, für immer vom Stargate abgeschnitten sein.
Und das sind sie ja generell. Mal ganz ernsthaft, die werden ja ihre Paddlejumper und alles mitnehmen. Das heißt, vom Mainland, was ja dann wirklich ewig in 3 Tage vor Atlantis weg ist, also das sind jetzt keine Seefahrer, Tilas Leute, dass sie da hinkommen, ist eher unwahrscheinlich.
Machen so eine Segelragatta. Ja. Genau. Dann sagen sie doch, dank McKays Entdeckung des Kontrollkristalls des Tors, und der hebt dann seine Hand und winkt so ein bisschen anerkennt, wissen wir nun zumindest, dass wir ihn mitnehmen und ihn hoffentlich in Zukunft irgendwo mal wieder verwenden können, um, ja, auf der Erde es zu machen vielleicht. Und Tila, ja, das verstehen wir, Dr. Wir, und ja, wie bitte? Und Tila klingt gereizt, ja, ich möchte nur sagen, dass die Leute von Athos Ihnen mitteilen möchten, dass auch sie uns helfen werden, die Stadt der Vorfahren zu verteidigen, wenn wir bleiben und kämpfen. Und ja, wir so wickelt ab, naja, wäre schon ernsthaft, ne, ehrenhafte Sache, aber, und Cavendish kriegt Schein, oh bitte, wir können unmöglich daran denken, hier zu bleiben und zu kämpfen. Cavendish kriegt da einen seiner seltenen Auftritte, hat sich ja schon oftmals unbeliebt gemacht, kam ja glaube ich in 2 Folgen vor, aber naja, Shepard ist anderer Meinung, ich denke, das liegt nämlich durchaus in Betracht des Möglichen, dass man hier kämpft, ja, und Cavendish meint aber, ja, 10.000 Lebenssaugende Außerirdische in hochmodernen Raumschiffen sind auf dem Weg her, um uns zu vernichten. Und wir haben was? 200 Leute, die meisten davon Wissenschaftler, die noch nie eine Waffe abgefeuert haben.
Vor allen
Wobei
Dingen ist
ich
das mit
das nicht,
der, ja,
ja,
vor allen Dingen, dass mit der
glauben
Waffe
würde.
auch merkwürdig ist, ne? Also, als ob die
Basic
Raider
Training
jetzt
wenigstens.
Man-on-Man da kämpfen würden, ne? Die
Nee,
werden
ja.
ihre Beam-Technologie einsetzen oder das Ding aus dem Orbit heraus platt machen. Also, da ist nichts mit Mann-zu-Mann-Kampf.
Also ich kann mir vorstellen, das ist ja so eine spezielle Operation. Die müssten da mindestens so ein Basic-Training mit irgendwelchen, mit wenigstens mit einer Pistole mal gehabt haben für eine Woche.
Ja.
Weil, ne, das ist also außerirdischer Planet und so, also fände ich ein bisschen komisch. Aber natürlich sind die nicht so gewieft im Umgang, das ist logisch. Ja, McKay meint schockierenderweise, muss ich hier zum ersten Mal überhaupt Covenant zustimmen. Also da gibt es vielleicht trotz Amonositäten, ich kann das Wort nicht, da mal trotzdem eine Einsicht oder ja, hat er wohl recht. Und Shepard sagt nur, naja, lasst uns nicht aufgeben, noch nicht zumindest. Und McKay, ja, was sollten wir uns denn jetzt alle noch merken? Es war etwas Wichtiges, ah ja, stimmt, hier das Alamo. Zwar die Schlacht um Alamo spielt er da wohl an. Shepard versucht nicht zu lächeln. Zugegeben, sie sind Wissenschaftler. Niemand denkt darüber nach, sie an die Front zu schicken, aber die Wissenschaft kann das Blatt im Krieg wenden. Schauen Sie sich nur die Bombe an. Meint er da so die Atombombe? Wahrscheinlich, ne?
DA-Bomb heißt das im
Der
Englischen.
Ach so, okay. Genau, weil ich habe mir hier nur wieder übersetzt das Transkript. Deshalb geht da manchmal eine Feinheit verloren. Zelenka meint auch, ja, das ist, war jetzt vielleicht nicht unser stolzester Moment. Und wir meint aber, ja, Tatsache ist, die Rays sind ja noch nicht ganz da, ne? Und bis dahin möchte ich hier, dass sich jeder konzentriert, was er am besten kann. Also McKay wird jetzt durchessen in der Woche. Ne? Wie ich schon sagte, wenn es Optionen gibt, will ich sie haben. Das ist alles. Ja, dann geht's weiter auf dem Balkon. Genau.
Eine Frage, was mir an der Stelle aufgefallen ist. Wir haben ja drei Mutterschiffe. Warum kommen da nur drei Mutterschiffe? Also beim letzten Mal haben wir ja, das war ein Riesenkrieg, die halbe Wraith-Armada war da und hat Atlantis bombardiert. Und jetzt kommt die mit drei Dingern daher und glauben, sie könnten Atlantis platt machen.
Ja, das ist, ich weiß nicht,
Also,
vielleicht, ja.
ich weiß
Die
nicht,
haben
ob das
Infos von den
vielleicht.
Genii, da sind nur 200 Leute und da muss ja
Ich
nicht so
habe
viel
keine
auffahren, oder?
Ahnung, ob der Scanner, ne, also dieses Ding, wo wir ja schon gelächelt hatten, ne, dass das ja eigentlich gar kein Scanstrahl ist, sondern dieser typische Beamstrahl. Ne, ob der da irgendwie rausgekriegt hat, dass die ZPMs alle leer sind oder? Ich habe keine Ahnung. Aber dafür ist das Ding eigentlich zu klein. Also du hättest ja deine ganze Stadt scannen müssen oder so. Also so ein Strahl, der dann wirklich nur irgendwie mal entlang eines Korridors dir gefühlt irgendwie über die Stadt rast, bevor er abgeschossen wird. Also keine Ahnung. Ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also es ist viel zu klein eigentlich, die Armada, dafür, dass die Wraiths jetzt Atlantis platt machen wollen. Das ist eigentlich Quatsch.
Ja, und sie haben ja eigentlich schon Erfahrung gemacht, ne?
Ja,
Gerade
eben.
zu Beginn der Serie, dass recht wenige Menschen doch irgendwie einen großen Schaden anrichten können. Also da könnte man mehr auffahren. Vielleicht 10 Mutterschiffe oder so zumindest, ne? Muss ja jetzt nicht die komplette Armada da im ganzen Sektor oder so sein, aber 3 ist jetzt wirklich, da kannst du mal schnell eins irgendwie ausschalten mit irgendeinem Trick und dann sind es nur noch 2 und ne, ja.
Es geht weiter in der Messhall. Tila sitzt da an einem Tischchen und wühlt lustlos in ihrem Essen rum. Und dann kommt eine blonde Frau daher, wird gespielt von Claire Rankin. Der Charakter heißt Dr. Heitmeier. Sie stellt sich aber auch gleich nochmal vor. Einmal Diagnose Mord, einmal im Voyager tauchte sie auf, zweimal in Outer Limits, einmal in Monk, 69 Rollen. Der Rest sagte mir aber nichts. Und sie grüßt Teela und Teela sagt dann Hi, Heidmeier stellt sich nochmal vor, hier, Kate Heidmeier. Und da so, ah ja, doch, ich wusste das, tut mir leid, tut mir leid. Na, kann ich mich dazusetzen? Na, so klar, kein Problem. Und ja, sagt Heidmeier dann irgendwie, ja, so, ne, schon merkwürdig. Na, wie man irgendwie Sachen vergisst, wenn man müde ist. Sie hat dann direkt die Vermutung, was denn da Ambach ist, so von wegen, du sind dann Doktor, sagt sie Psychologin. Und ja, wie ist das jetzt ein Unterschied zu Dr. Beckett? Und ja, Beckett macht den Körper heile, ich mache den Geist heile. Und ich habe hier mit ganz, ganz vielen Sachen zu arbeiten: Anxiety, Depression, PTS und ähnliche Geschichten. Und Tila kann das nachvollziehen. Halt mal dann auch, ne, muss hier schon schwer sein, was du hier abziehen musst, ne, immer ein positives Gesicht zu machen und ja, ne, von Stärke kommt Hoffnung. Und ohne Hoffnung würden meine Leute irgendwie verloren sein. Sie sagt dann, also halt mal ja dann so von wegen, ja, ne, was ich eigentlich hier sagen wollte, also wenn du irgendwie mal reden willst, dann bin ich da. Und Tila dann, er hat Shepard dich zu mir geschickt und ja, könnte durchaus sein. Nee, tut mir leid, ich muss jetzt gehen, mir geht's gut. Ja, und dann ist Teela bei besagtem Shepard und beschwert sich darüber, dass er irgendwie gepetzt hätte, was er denn Dr. Heldmeier erzählt hätte. Und er sagt, 1 zu 1, das, was du mir erzählt hast. Ne, hättest Albträume und sowas. Ja, ich habe mich dir anvertraut. Ja, bitte. ne, du bist hier in meinem Team, das macht dich zu meiner Verantwortung. Und ja, ich habe es einer Person erzählt, die jetzt irgendwie auch professionell damit umgehen kann. Ja, aber es ist nichts mit meinem Kopf, ne, ist nichts mit meinem Kopf nicht in Ordnung. Ich habe auch so, ja, hier hat doch keiner gesagt und ja, also bitte, ich will ja nicht, dass die Leute glauben, ich bin bescheuert und niemand glaubt, dass du verrückt bist, ne? Jeder respektiert dich und dann geht's Tila dann doch wieder um irgendwas anderes. Ja, Shepard dann auch, Tila, wie wär's, wenn du hier die nächste Mission einfach mal da zu Hause bleibst? Ja, ne, Rodney bleibt ja auch hier und ja, Ford und ich werden uns die Alpha-Site mal anschauen und ja, dann werden wir da rüber wechseln und ja, sagt Tila dann auch so von wegen, ja, wenn wir evakuieren, werden meine Leute doch auch gezwungen, den Planeten zu wechseln. Was sie ja vorhin noch erzählt hat, dass das nicht passieren wird, dass sie hier bleiben wollen. Das
ja, hatte ich so verstanden irgendwie.
Also, dass die kämpfen wollen, auch wenn die Wraith, auch wenn die Atlanta gehen oder sowas, sie würden auf jeden Fall Atlantis beschützen, was ja dann obsolet ist, weil ja eigentlich war ja, klang das irgendwie so durch, dass man Atlantis eher zerstört, als was man es den Wraith gibt oder so, ich weiß es nicht. Ja, Shepard sagt, nee, kein Problem, kriegen sie schon hin, auch ohne sie. Ich sag nicht, dass hier irgendwas mit dir falsch ist, aber du hast gesagt, dass du hier ein bisschen überfordert bist. Du hast Dr. Weir heute Morgen angekeift, ohne wirklichen Grund. Und jetzt gehst du mich an, obwohl ich nur um deine Sicherheit und dein Wohlbefinden besorgt bin. Ja, also bitte, du hast hier tagelang keinen Schlaf gehabt. Und ja, nee, tut mir leid, ich brauche wirklich keine Hilfe, die Wraith kommen. Und ich muss irgendwas tun. Und wie wäre es denn damit, wenn du jetzt mal ein Nörchen tust? Und Shepard geht dann Richtung Gate Room. Tila ist mit dem Verlauf des Gesprächs nicht so einverstanden, dreht sich dann um und geht dann auch in Tilas Quartier, befolgt sie Shepards Rat und legt sich dann auch ins Bettchen. Dann geht es in Heidmeyers, sie liegt dann da, kann aber scheinbar wirklich nicht schlafen. Richtet sich dann auf und dann geht es Richtung Heidmeyers Office. Da ist Tila und die Tür geht auf und McKay kommt da raus und ein bisschen betretenes Schweigen und hier Dr. McKay und und dann flüstert er ihr zu so und sagt so von wegen, wir haben was miteinander. Sie und Dr. Heidmeyer, von wegen, wir wissen ja, ich mag Frauen mit einem großen Kopf, hätte ich ja schon, with a great mind, bitte nichts irgendwem anders erzählen. Sie guckt aber an ihm vorbei, sieht da Dr. Heidmeyer, die dann irgendwie in ihrem Notizbuch rumkritzelt, also sieht jetzt nicht so aus, als müsste sie ihre Klamotten richten oder ähnliche Geschichten und Tila sagt, ja, keine Bange, ihr Geheimnis ist sicher bei mir. McKay ist beruhigt und geht. Tila betritt das Büro und macht sich bemerkbar, indem sie die Kollegin anspricht. Ja, Dr. Heidmeyer bittet sie dann rein, obwohl sie ja eigentlich schon drin ist. Ja, tut mir leid, ich wollte sie ja nicht stören, aber hey, kommen Sie rein, setzen Sie sich. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das hier wirklich funktioniert oder so. Einfach entspannen, erzählen Sie mir einfach, was sie bewegt. Ja, böse Träume. Na, jeder auf der Basis ist Angst. Und ich will sie wirklich nicht und Heidmeyer wiegelt dann ab, so von wegen, sind sie denn immer schon in der Lage gewesen, die Wraith zu spüren? Und Tila sagt, jopp, solange ich mich erinnern kann. Ja, wie fühlt sich das denn an? Und ja, eine Kälte, die von innen kommt. Und ich habe das als kleines Mädchen das erste Mal gespürt, konnte nicht atmen, wusste nicht warum. Und dann haben wir die Darts gehört und fühlst du dich jetzt auch so? Und sie hätte irgendwie, ihre Gedärme hätten irgendwie einen Knoten. Ja, so große, aber die Schiffe sind doch noch weit, weit weg. Sagt Heidmeyer, kannst du es wirklich so weit spüren? Und ist ein bisschen anders, das Gefühl. Und es ist irgendwie, sagt sie, momentan halt immer da. Und ich gewöhne mich vermutlich auch dran. Außerdem war ja noch nie im Leben, also nicht so lange in meinem Leben, irgendwie so viele Wraith aktiv wie jetzt. Ja, Heidmeyer wechselt dann auch das Thema und fragt dann, hier haben viele deines Volkes diese Fähigkeit. Und sagt so manche, manche spüren so die Wraith mehr, andere weniger. Und ich war immer eine der Ersten, die spüren konnte, wenn sie kommen. Ja, das macht sich doch besonders und wie fühlt sich das denn an? Ja, weiß ich nicht, habe ich noch nie drüber nachgedacht und wieso nicht? Warum haben manche Leute braune Augen und manche blaue Augen? Und Heidmeyer geht dann wieder zurück. Also sie ist auch so ein bisschen, da ist so kein roter Faden wirklich drin. Das ist so von Hölzchen auf Stöckchen, weil Heidmeyer kommt jetzt wirklich aufs eigentliche Thema zurück. Erzähl mir mal von deinen Albträumen. Dann sehen wir einen dieser Albträume, einen Wraith, der da durch den Korridor marschiert, Tilas Quarter, und diesmal hat der Wraith aber Tilas Gesicht, also in Wraith-Manier, und Tila wacht dann auf und ja, im Hate-Mail'schen Büro geht es weiter. Ja, sie erzählt auch, ne, war ich und stand es dann also über dir. Ja, nee, war ich, war doch nicht ich, ne, ich war ein Wraith und sagt Hate-Mail, ja, ne, haben schon viele Leute versucht, irgendwie ihre Träume zu interpretieren und ja, das ist einfach nur eine Art, wie unser Gehirn im Schlaf irgendwie Erinnerungen verarbeitet. Da gibt es keine verborgenen Nachrichten oder ähnliche Gesachten. Ne, so von wegen, wir vergessen meistens sogar, worüber wir geträumt haben. Und ja, unser Bewusstsein entscheidet selbstständig, ne, was wichtig für uns ist und was nicht. Ja, Tila sagt ja, aber die Vorstellung, dass sie sich selber als Race sieht, das wäre schon sehr, sehr irritierend und ja, ne, kannst du irgendwie spüren und dementsprechend verbindest du die irgendwie mit dir in deinem Kopf. Ja, das wirst du vermutlich nicht wahrhaben lassen, aber ne, du hast da jetzt auch nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich glaube aber nicht, dass das die Wahrheit ist und ja, was kann ich denn jetzt dagegen tun? Ne, ich kann es ja nicht ändern. Na ja, das Unbekannte macht uns Angst und wir wollen halt immer in Kontrolle sein. Und es ist aber hier irgendwie nur eine Illusion. Ja, ne, sobald wir, also wenn wir mehr darüber wissen, dann können wir da auch irgendwie die Kontrolle drüber erlangen. Und ja, Kontrolle erfolgt jetzt in anderer Art und Weise. Wir wechseln nämlich in die Krankenstation, wo es um diese besagte Kontrolle geht.
Tila spricht da mit Carson und der meint, dass er von Anfang an da jeden möglichen Test durchgeführt hat an allen. Physiologisch sind alle genau wie wir. Ich habe da keine Erklärung für besondere Superkräfte. Ja, ich habe ja nur eine, mein Tila, und er, ja, ich habe dich Kämpfe sehen und habe die Fähigkeit irgendwie schon früher als etwas betrachtet, das in der Familie weitergegeben wird. Ist das dann nicht biologisch? Beckett, ja, kann sein, scheint so, aber ohne genetische Proben von jedem in ihrem Stammbaum hätte ich da keine Chance, das irgendwie spezifische Merkmal zu identifizieren, das eben diese anatomische Reaktion verursacht.
Ja, also das ist eigentlich ja auch Quatsch. Die haben da Hightech-Equipment. Ne, also man müsste es ja nicht aus der Familie unbedingt, ne, dass ne, also genetisch irgendwas vererbt ist, aber da müsste ja vermutlich irgendwas Auffälliges sein, was bei anderen Leuten nicht auftritt. Also Beckett könnte es mit ganz normal mit irgendwem anders kombinieren und da gibt es ja Auffälligkeiten. Ne. Klar hat jeder ein genetisches anderes Make-up, aber ne, das ist ja immer doch irgendwie halbwegs gleich. Also das sollte man sich schon, das sollte sich schon rausfinden lassen, ob da irgendwas, also Auffälliges drin ist.
Ja, die haben auch hier diese eine Röhre von den Antikern, die da noch rumsteht. Tila fragt, ja, hätten sie da vielleicht Zeit, mich zum Festland zu schippern, fliegen? Und ja, wenn sie bereit sind, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und Tila nickt, ja, ich hätte gerne mal eine Pause. Und dann sehen wir auch schon, ein Paddeljumper fliegt über den Ozean zum Festland. Wir kommen da auch an, im athosianischen Dorf. Und da in einem Zelt sitzt Tila an einem Tisch, hält eine Schüssel hin und da ist eine ältere Frau, die Suppe löffelt. Und die heißt wohl Charan.
Charin mit I.
Okay. Ja, wird gespielt von, hier steht überall Charan irgendwie.
Wird gespielt von Brenda McDonald, einmal Poltergeist, einmal Millennium, einmal Viper, zweimal Akte X, zweimal Outer Limits, einmal Psi-Faktor, ein weiteres Mal taucht sie in derselben Rolle in SGA auf, einmal Sabrina total verhext, insgesamt 68 Rollen.
Ja, und die meinte, dass sich Tila wohl verändert hat und ja, meine Haare sind kürzer und sie ist da bei der Suppe. Nee, es ist mehr als dein Haar. Hier, ich sehe dich immer noch als junges Mädchen vor mir, das da immer schöne Bilder malte und während die Alten da Lieder trällerten. Ja, das, da bin ich schon lange raus aus dem Alter nach dem Motto, meint Tila. Und sie sagt, nee, aber sogar Tila, die Anführerin der Athosianer, fand immer Zeit, mal hier die alte Arme zu besuchen. Und ja, Tila sagt, sie hat eben diese Tala Root Suppe vermisst. Ja, ich vermute, dass es nicht nur meine Suppe ist, die dich hierher gebracht hat. Sonst, du bist gekommen, um mich aus meinem Zelt zu holen und mich irgendwie auf eine andere Welt zu bringen. Ne? Also, und naja, noch nicht, mein Tila, aber wir müssen, also sieht so aus, als würden wir zumindest vorübergehend hier mal evakuieren müssten bald. Und hast du geglaubt, dass es irgendwie anders wird? Ich glaube immer noch, dass wir eines Tages von den Wraiths befreit werden und Shari, solche Geschichten können sie sich für diejenigen aufheben, deren Knochen sie nicht im Stich lassen. Ja, genau. Und Tila meint, ja, weißt du, warum ich denn überhaupt spüre, dass die Wraiths kommen? Sie meint dann, ja, du wurdest halt dazu geboren. Jede Generation da hatte wohl mehrere Leute, die das irgendwie konnten oder spürten. Ich weiß, aber hat sich sonst noch nie jemand gefragt, wie überhaupt das so möglich ist? Und ja, manche glauben, es wäre ein Geschenk der Vorfahren. Und ja, was glaubst du denn? Naja, dein Vater hat mich gebeten, es dir nicht zu sagen. Hä? Aber der ist ja nicht mehr hier, ne? Nach dem Motto. Dann spricht sie weiter, ja, kann ein anderer lebender Athusianer weiß davon, aus gutem Grund. Bitte erzähl's mir trotzdem. Und die Shari weiter, ja, mein Großvater erzählte immer eine Geschichte über die wenigen, die einst zurückkehrten, wie sie niemand zuvor oder danach je gehört hatte. Und Tila war zurückgekehrt. Naja, es gab einen Planeten. Wie erwartet kamen die Rays hin und wieder und Dorfbewohner wurden da entführt. Ab genau auf diesem Planeten kamen die Entführten dann mehrmals zurück. Dann springen wir rüber ins Lisses Büro, wo Tila erzählt eine Geschichte und John. Manche glaubten, die Vorfahren hätten ihnen ihr Leben zurückgegeben, dass sie mit einer Gabe gesegnet worden waren, die bei den Rays unerwünscht irgendwie machte. Andere erzählten sogar Geschichten darüber, wie die Besessenen die Rays irgendwie besiegt hätten. Schon bald begann man eben diese dann da irgendwie zu fürchten, die Besessenen. Ja, warum denn überhaupt, meinten wir. Und naja, sie sprachen davon, Stimmen zu hören. Viele begannen sich auch merkwürdig zu verhalten, wurden auch gewalttätig oder sogar mörderisch. Es hört sich nicht so an, als wären die Alten dafür irgendwie, also so, verantwortlich gewesen, meint wir. Und Tilane, die Dorfbewohner wandten sich gegen die Entführten, es war ein Massaker. Bis auf wenige wurden alle getötet, der Rest wurde geächtet und weggeschickt. Und danach kehrte keiner dieser Entführten aus diesem Dorf jemals zurück. Aber die wenigen, die das überlebten, sind die, von denen Charan glaubt, dass die das Geschenk weitergeben, ne? Wo wir jetzt beim Folgentitel wären.
Weil das ja auch merkwürdig ist, wir haben ja gerade gehört, die wurden ausgestoßen. Wie wollen die sich jetzt da irgendwie großartig fortgepflanzt haben mit den
einen ausgestoßenen Kolonie.
Keine Ahnung. Vielleicht sind sie durchs Gate und haben irgendwie auf anderen Planeten Nachkommen gezeugt. Das kann natürlich auch sein. Es geht ja um die Athusianer. Also müsste schon. Ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also Ausgestoßene, die durften dann rein für Sex.
Dafür reicht es noch. Und einer dieser Überlebenden war, und Tila sagt Shepard, und Tila ergänzt es ja, meine Abstimmung, ich habe die Adresse des Planeten, auf dem das passiert ist. Shari sagte, das Dorf ist schon lange verschwunden. Alles, was da ist, sind noch Ruinen. Trotzdem will ich da mal hin. Und wir so, jetzt? Naja, ich glaube, das muss ja aus irgendeinem bestimmten Grund irgendwie genau jetzt ans Licht kommen, sagt Tila. Vielleicht können wir Beweise finden, was denn da wirklich passiert ist. Und wir, ja, hören Sie mal zu. Es gibt ja eine Menge Dinge, die wir erledigen müssen. Also hat natürlich jetzt andere Prioritäten. Und Tila, ja, vielleicht gibt es aber einen Rig, die Race zu bekämpfen. Und den haben wir halt noch nicht entdeckt. Vielleicht waren meine Vorfahren einfach nicht aufgeklärt genug, um ihre Gabe als das anzuerkennen, was es war. Und Liz sieht John an und er zuckt mit den Achseln und meint, es kann sich ja nicht schaden, umzusehen. Also ich finde hier, Tila wird hier zu Chakotay. Also es ist wirklich krass. Es ist 1:1 dieselbe Person im Moment. Wir springen dann rüber auf einen fremden Planeten zur Nachtzeit.
Wobei das merkwürdig ist, was will Tila ja jetzt machen? Also sie hat gerade gehört, so von wegen, dass die fast alle Leute, die dieses Gift hatten, bescheuert geworden sind, bekloppt geworden sind, Stimmen gehört haben und ähnliche Geschichten.
Da hat sie Bock drauf.
Das ist, was soll das jetzt bringen? Also ja, wir können die Rays früh spüren, supi. Wir sind auf diesem Planeten, wird nicht näher bezeichnet, es ist irgendwie dunkel, es ist neblig und man sagt, ja, hier, Ford sagt dann, hier ist nichts. Shepard bestätigt das und sollen wir jetzt nicht langsam mal zurückgeben? Ja, na, hier, lass hier noch eine Minute, sagt Shepard, dann kommt dann Donner. Los, Ford, hier, wir müssen hier ein bisschen Zeit geben, ne? Sie muss das hier tun, dann kriegt sie ein bisschen Schlaf und wir tun das hier, um ihr einen Gefallen zu tun, lässt er so durchklingen. McKay ist auch dabei, hat einen Sensor dabei und wobei das auch interessant ist, dass man sich jetzt an Rodney, also von dem Gespräch ja gerade, klang das so, als wäre man schon länger auf diesem Planeten. Ne, und man könnte ja jetzt so langsam mal gehen und jetzt wird Rodney angesprochen, wegen, hey Rodney, was sagt denn dein Scanner? Also wegen, ich hab hier was und Ford ist überrascht, ja, weiß nicht, was das ist. Und McKay folgt dann dem Signal. Ja, hier, komm, ne, Ford macht irgendwie ne, ein kleines was, was hast du denn da? Und hier, ihr wollt mich doch wohl verarschen. Und Shepard dann Rodney. So, ja, irgendwie Energiesignatur, ne, wird stärker, kommt von hier irgendwo. Da ist aber nichts zu sehen. Und McKay, hier bitte, also die Ancient Device hat bis jetzt auch noch nicht gelogen. Ja, irgendwie so von irgendwie, ja, Shepard sagt, also hier, bitte, da guck mal aber irgendwie nicht durch, das ist ja solide, das ist aber irgendwie merkwürdig. Ja, Tila berührt dann den Felsen und fällt dann da durch. Ja, Shepard ruft nach Tila und Shepard berührt den Felsen, aber der ist wirklich solide. McKay macht dann auch nochmal einen Witz, oder ich weiß gar nicht, ob es ein Witz ist, oder ob er das ernst meint, weil er könnte es ja auch Anlauf nehmen, ne, vielleicht so richtig mit Schmackes dann da rein. Ja, Shepard berührt den Stein nochmal, aber dann ist die Wand plötzlich weg, Tila steht da drin. Und wie hast du das gemacht? Keine Ahnung, ich habe einfach nur nach dem Weg rausgesucht. Ja, sie gehen alle rein und das sieht innen aus wie in einem Wraith-Schiff. Und ja, was haben sie wohl hier getan? und man hört ein Geräusch im Hintergrund. Auch gut, weil das Geräusch wird ja jetzt auch nicht wirklich erklärt, was es war. Wir sind nämlich dann im atlantischen Labor. McKay ist am Computer, Uhir kommt dazu und man begrüßt sich. Und ja, ihr habt ein Wraith-Labor gefunden und ja, nur eine geheime Facility, sagt er. Sehr lange verlassen und ich habe da mir die Daten rausgezogen und ja, glaubst du, die Wraiths haben hier an den Leuten experimentiert? Keine Ahnung, hoffe mal, dass uns die Daten das erzählen würden und ja, wieso denn hier überhaupt diese Geheimniskrämerei, ne? Die Wraiths nehmen doch Leute immer. Ja, da tauchen auf dem Computermonitor dann Symbole auf und okay, guck dann drauf, sagt mir nichts. Ja, beim letzten Mal, als ich sowas gesehen habe, war das irgendwie ein galaktisches Positionierungssystem für die Schiffe. Ne, hatte aber auch mehr Bilder als Symbole und Uhir fängt irgendwie, also von wegen, ja, sie hatte irgendwie I wonder und ist irgendwie eine Sprache und was ja eigentlich offensichtlich ist, ne? Wraith Language, vermutet dann McKay, was ja eigentlich auf die Idee hätte er kommen müssen. Ja, würde Sinn machen. Na, also hier, schauen Sie sich das mal gut an. Und ich werde mir das jetzt mal gut angucken. Ja, du hier bitte. Ne, ich werde jetzt mal mich dem Control-Chair wieder widmen. McKay geht dann in Hatemeyers Office. Ist wieder Thiele in einer weiteren Sitzung. Und Dr. Abraham, warum glaubst du, hier konntest du die Tür öffnen? Und kein anderer konnte das. Wobei das ja jetzt auch kein Thema ist für einen Psychologen. Das muss ja einen körperlichen Grund haben, irgendwas, ne? Also, Thiele weiß es auf jeden Fall und nicht. Und Dr. Heimer, nur Wraith können in der geheimen Wraith-Facility. Ich bin kein Wraith. Ne, so von wegen, ne, wie fühlt es sich denn an, ein Wraith zu sein? Und dann hat Thiele plötzlich das Gesicht eines Wraiths. Sie hätte Hunger. Und dann wacht sie auf in ihrem Quartier. Ist wieder aufgebracht und dann geht's im Kontrollraum weiter.
Rodney, Carson und Zelenka stehen da auf neben dem Podium, wo der dieser Antikerstuhl ist. Carson starrt da ein bisschen ängstlich auf den drauf und fragt, weißt du nicht mehr, was das letzte Mal passiert ist, als da ich in einem von dem saß? Und okay, ja, das Ding ist bei weitem nicht genug, hat bei weitem nicht genug Leistung hier, Watt oder was, um da irgendwas zu bewirken. Zelenka stößt Carson auf das Podium praktisch und warum dann die Mühe? Meine Herren, es ist ziemlich spät, sagt Beckett und Zelenka. Ja, wir versuchen genau zu bestimmen, wie viel Strom das Ding eben braucht, um eben diese Systeme da zu steuern. Und damit das möglich ist, muss es eben auch an sein, meint McKay und Beckett. Ja, du hast das Gen, aber ich kann ja nicht versuchen, die Feedback-Daten zu analysieren, während ich mich darauf konzentriere, hier das Ding aktiviert zu halten. Und Beckett zu Zelenka, ja, warum analysierst du das denn nicht? Und ja, nun, ich könnte es analysieren, aber Rodney glaubt nicht, dass ich. Und dann kommt Liz rein und unterbricht hier das Kompetenzgerangel, was sich anbahnt, schaut auf ihr Klemmbrett und fragt mal bei den Herren nach, wie es denn so laufen würde. Und McKay, nicht gut. Wir, naja, tut mir leid, aber das wird jetzt nicht helfen. Carson, ich brauche Sie. Oh Gott sei Dank, sehr erleichtert. Ja, aber wir benutzen ihn, meint McKay und Beckett zu Liz. Ja, was ist denn los? Ist jemand verletzt? Und jawollo, Beckett ist da irgendwie erfreut. So, was gibt's denn? Wie meint ihre Theorie, dass sich die Wraiths nach der Ankunft der Antiker in der Pegasus-Galaxy entwickelten? Und Carson lächelt erfreut, dass er da mal recht hatte. Und Rodney verdreht ein bisschen die Augen und verschränkt auch genervt die Arme. Und meint, oh, das ist ein Witz. Zelenka streckt triumphierend die Hand dem entgegen. Beckett meint zu Liz, ja, woher weißt du das? Naja, wie er meint, die Race-Sprache ist eine Ableitung der Antiker-Sprache. Und McKay, ja, das bedeutet nicht unbedingt. Und wir kriegen Rodney, bitte. Und ja, das ist nicht der Grund, warum ich sie jetzt sehen muss. Ich könnte den ersten Teil des Protokolls vom Race-Datengerät übersetzen. Und Beckett so, wirklich? Ja, und Liz dampfen ab und McKay ist irritiert. Na gut, dann versuchen wir es mal mit Dr. Kusanagi. Müsste ich diesen Namen jetzt kennen? Genau, und jetzt und okay und danke, bliblablub. Wir springen rüber ins Labor. Thiele kommt da rein und sieht, wie Liz und Carson immer noch die Infos auf dem Laptop durchgehen und mal guten Morgen. Und die beiden stehen da mit weit aufgerissenen Augen da und gehen dann müde auf sie zu. Du siehst aus, wie ich mich fühle. Wir waren hier die ganze Nacht wach und ja, wolltest mich sehen. Und Beckett, ja, setz dich mal lieber hin. Und Thiele fragt nach, was es denn ist. Und Liz und Carson schauen sie ein bisschen unbehaglich an. Und wie er meint, ne, also im ersten Teil des Logbuch übersetzt, das du mitbrachtest, bist du dir sehr sicher, dass du dich nicht hinsetzen willst. Ne? Also, ja, Tila schaut sie nur an und Liz holt mal tief Luft. Die Rays haben Experimente an deinen Vorfahren durchgeführt. Eigentlich war es nur ein Rays und er hat es gegen den Willen der anderen getan, weshalb er es im Geheimen tat. Und Tila, ja, und was hat er jetzt gemacht? Naja, ich glaube, sagt Beckett, er hat versucht, diese Nahrungsquelle, also ihre Nahrungsquelle artgerechter zu gestalten. Und Tila kann da jetzt erstmal nichts mit anfangen. Es war sehr leicht, sagt Beckett, das zu übersehen. Tatsächlich konnte ich nicht einmal den Vergleich anstellen, der notwendig war, um den spezifischen Strang zu isolieren. Wir brauchten da Race-Szenen zu, die wir schließlich bekamen, und Tila seufzt dann. Aber dann brauchten wir eine vollständige Kartierung des genetischen Codes, der in diesen Zellen enthalten war und der nicht einmal zu 50% vollständig war. Und Tila so, bitte, na, erzähl's mir halt. Also ist er auch von dieser Technobabbeligkeit ein bisschen unilmäßig genervt. Beckett, ja, in ihrem Erbgut steckt etwas Race-DNA. Da, 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 da. Ja, das ist die Meldung jetzt des Tages.
Ja, ist eigentlich keine. Ne? Also, bisschen merkwürdig. Wir kommen da später noch drauf. Aber, dass man gewisse Traits mit den Wraith sich teilt, ist eigentlich klar. Müsste bei den Menschen eigentlich auch so sein. Aber da kommen wir gleich drauf. Ich greife da jetzt nicht vor. Aber theoretisch nicht überraschend.
Wir springen in den Konferenzraum. Liz und Carson überbringen John, Rodney und Aiden diese Neuigkeiten. Und Shepard, Tila ist Teil von der Race. Und Beckett ergänzt, ja, ein kleiner Teil der Race. Ne? Wir dann zu John. Und das macht sie wegen des Antiker-Gens, dass sie besitzt da ungefähr so unterschiedlich von uns wie sie. Und McKay, ja, dann sind noch ein paar andere Dinge. Trotzdem wird Bates deswegen durchdrehen, meint Ford. Und Shepard, naja, behalten wir es halt einfach für uns, ne? Heimlichkeit, Schlechtigkeiten. Wie offensichtlich ist Tila sehr besorgt darüber, wie denn alle reagieren werden, logischerweise. Und McKay, sie glauben also, diese Race-Wissenschaftler wollten irgendwie was machen, die Menschen irgendwie schmackhafter? Ja, so ein gegrillter Mensch, bisschen Würz noch. Und wie meint, das Protokoll scheint darauf irgendwie hinzudeuten, dass es nach einer Möglichkeit gesucht wurde, den Fütterungsprozess effizienter zu gestalten. Und John zieht eine Augenbraue hoch und McKay dachte eben, sie hätten da bereits gesagt, sie hätte eine Reihe genetischer Merkmale, die denen des Menschen auch ähneln. Beckett stimmt dazu, aber sie sind eben noch viel näher an den Käferkreaturen ran, die eben Shepard angegriffen hatten damals, als an uns. Und Shepard, hey, ich dachte, wir erwähnen das nicht mehr. Also hat er keinen Bock mehr. Beckett tut's leid. Und wir finden die Tatsache interessant, dass die Race eine Sprache, eine Ableitung der Ancients-Sprache zu sein scheint, was darauf schließen lässt, dass sich die Race nach der Ankunft der Ancients in der Pegasus-Galaxie entwickelten. Ja, Beckett hat da noch eine Theorie.
Sekunde kurz, das muss nicht unbedingt so sein, gerade bei Sprachen ist es so, guck dir das bei uns an, wir haben auch das romanische Alphabet und es gab durchaus, bevor die Römer hier Teile von Deutschland, also von Germanien, besetzt haben, gab es ja durchaus hier auch schon Schrift. Ja. Ne, also Runenalphabet und ähnliche Geschichten, also nur weil etwas sprachlich dem anderen gleicht, heißt das nicht, dass das zuerst da gewesen sein muss, die Originalsprache. Das ist Quatsch. Also,
ja. Beckett hat die Theorie, dass die Antiker unabsichtlich irgendwie die Entwicklung des Menschen auf einem Planeten zuließen, auf dem es, und da sieht John entschuldigend an, Insektenarten gab. Irgendwann haben sich die Insekten von Menschen ernährt und irgendwie unsere DNA in ihre eingebaut. Die Rays sind da eine Weiterentwicklung dieser Kombi und Ford meint, fragt nach, dass die Alten die Racer, also die Agents die Racer erschaffen hätten wohl oder was? Beckett, ja, durch Zufall halt, ne? Und McKay ergänzt, ja, vielleicht waren sie auch fahrlässig und ja, ist jetzt Schnuppe, meint wir, ne?
Ist es auch, und, also mal ganz ernsthaft, ja, also wenn das so passiert Probleme, ist, ja. Ne, die haben, Menschen wurden geschaffen von den Antikern und die entwickeln sich natürlich weiter. Und wenn du auf diesem Planeten dann irgendwann, vor allen Dingen weiß ja auch keiner, wann das passiert. Nee, wobei doch, das wissen wir. Das muss ja vor dem Untergang der Antike gewesen sein. Ja. Hier haben wir aber insgesamt auch nochmal gehört, so von wegen, die Wraiths sind vermutlich Abstammlinge von den ersten Menschen, die Antike nach ihrem Vorbild geschaffen haben. Also Nachfahren der Antike. Das ist das, was ich ja gerade schon erzählt habe, von wegen, dass es gewisse Übereinstimmungen zwischen den Wraiths und jedem Menschen gibt, ist klar. Ne, weil, also wenn die alle von den Ancients mehr oder minder irgendwie abstammen, ist es klar, dass es da eine gewisse Übereinstimmung von DNA gibt. Also das ist jetzt nicht so. Also was uns Beckett hier eigentlich erzählen möchte, ist vermutlich, dass er was von dieser Käfer-DNA in Teela entdeckt hat. Aber wie gesagt, also Wraith-DNA wird den Antikischen ähnlich sein. Das heißt, da wirst du immer irgendwas drin finden. Also es muss eher was die Käfer-DNA oder sowas sein.
Ja, Beckett meint dann, dass es letztlich so sei, je mehr wir über diese Race-Psychologie, Physiologie meine ich natürlich, wissen, desto näher kommen wir einer biologischen Waffe, die die Race angreifen kann, ohne Menschen zu verletzen. Und McKay meint, ja, im Moment wissen wir ja nur, dass die Menschen die Race vielleicht versehentlich erschaffen haben und warum Teela sie kommen könnten, keine Ahnung. Ich meine, ein fabelhaftes Rätsel ist also somit gelöst, aber nichts davon hilft uns jetzt in irgendeiner Weise, sie davon abzuhalten, dass die halt hier eintreffen, was ja auch eigentlich der Punkt mit ist, dass man jetzt hier nicht die große Geschichtsstunde aufmacht. Wir seufzen dann und meint, ja, Rodney hat recht, lass uns doch wieder an die Arbeit gehen. Und McKay bedankt sich stolz, dass er recht hat. Und wir gehen stolz in Kates Büro, wo Teela da eine weitere Sitzung wohl hat.
Teela sagt, ja, sie weiß, dass das Ganze irgendwie nicht ihre Schuld ist und sie könnte aber nichts dagegen tun und ich bin jetzt keine andere Person als gestern oder letzte Woche und aber du fühlst dich anders. Ja, sagt sie und ich mache mir ja auch Gedanken, wie meine Leute mich dann jetzt wahrnehmen würden. Mein Vater hat mir erzählt, dass das ein Geschenk wäre, nur war ich war irgendwie speziell, aber in einem guten Art und Weise und ich konnte die Leute immer vor den Wraith warnen, er hat mich beschützt, aber ja, ne, ich glaube, das ist jetzt auch der Grund, warum ich da irgendwie auch der Anführer von denen dann geworden ist, was ja klar ist, wenn du diese Fähigkeit hast, ne, dann bist du mindestens mal ein Seher des Stammes, wenn nicht der Anführer, ne, das ist ja auch so ähnlich wie unser King hier, den wir letztens hatten, er konnte halt in die Zukunft sehen. Dementsprechend ist man da irgendwie König. In Weirs Office, in Liz Office geht es weiter. Ja, McKay berichtet so von wegen, ja, selbst als Major Shepard da im Stuhl saß, konnten wir ja nicht. Ja, ne, sie schaut irgendwie aber abgelenkt auf ihren Rechner und er so, hä, was denn? Das hat mich doch an was erinnert. Und hier können wir jetzt nicht mal uns auf die wichtigen Dinge. So von wegen, Liz hat aber dann direkt ein anderes Thema, so von wegen, warum hat jetzt dieser Wraith-Scientist diese Experimente gestoppt? Ja, was habe ich denn jetzt gesagt, was damit irgendwie was zu tun hat? Liz kann sich nicht mehr erinnern, also das ist auch völliges Lazy Writing, also jetzt mal einfach irgendwie was anderes reinschmeißen, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Ja, keine Ahnung und McKay, ich weiß es nicht, ne, so von wegen, ne, ja, was hast du denn da gefunden? Ja, ich glaubte, ne, dass die anderen Wraiths ihn gekascht haben. Haben sie nicht? Nee, er hat selber aufgehört. Ja, McKay macht sich auch dann an der Stelle eher Gedanken darum, warum die Wraiths überhaupt was gegen diese Experimenten hatten. Und genau das ist der Punkt, sagt Elizabeth. Und gerade wenn es da irgendwie für die Wraiths dann irgendwie besser werden sollte. Und ja, Shepard, der dabei ist, hey, würdet ihr jetzt aufhören, hier in Rätseln zu reden? Ja, Liz sagt dann so von wegen, hier, komm. Der interessante Part ist, dass die Wraiths telepathisch über so ein telepathisches Netzwerk miteinander kommunizieren. Shepard bestätigt das, hätte auch schon mitgekriegt. Ja, ne, so von wegen, sie können aber jetzt nicht die menschlichen Gedanken lesen, sagt Liz dann auch, so von wegen, ja, und was hat das jetzt mit den Wraiths zu tun und den Experimenten? Und haben nur wenig Wraith den Ader eingebracht. Ne, der Wissenschaftler hat den Menschen halt auch Wraith Mental Abilities gegeben. Und diese Leutchen konnten die Wraith-Kommunikation hören. Ja, Shepard sagte auch, ja, Teela hat doch auch erzählt, hier Leute, die diese Fähigkeit hatten, haben irgendwie Stimmen gehört. Ja, ne, das hat sie bekloppt gemacht. Der Race-Wissenschaftler konnte da jetzt irgendwie auch keinen Weg drumherum finden. So hat er es dann drauf aufgegeben. Ja, aber wieso hat er sie dann zurück in die Population gelassen? Und ja, ne, er hat sich geglaubt, dass sich das abschwächt, wenn da sich der Genpool mit anderen normalen Menschen mischt. Was ja auch totaler Blödsinn ist. Also, ne, er hätte die Menschen auch aussaugen können oder so. Also, warum er sie freigelassen hat, macht so oder so keinen Sinn. Ne? Also, er könnte sie freilassen, weil, ne, es verfälscht sich über die Generation. Das ist ja okay, aber warum sollte er das tun? Ne, also, selbst wenn die Menschen jetzt für seine Zwecke nicht mehr nützlich sind, dann könnte er sie wenigstens noch fressen. Also, das ist auch irgendwie merkwürdig. Und McKay sagt dann, ja, ne, er hat das halt nicht mitgekriegt. Und dann war es irgendwann auch schon zu spät, dass dem nicht so war. Und die anderen Wraiths haben das rausgefunden, sagt dann Liz. Und haben auf jeden Fall alle Leute auf dem Planeten ausgelöscht. Aber manche der Test-Subjects, das hatten wir vorhin gehabt, wurden ja verbannt, ne? Also vermutlich dann auf einem anderen Planeten. Ha, ne, Teela könnte hier die Fähigkeit besitzen, mehr, also deutlich mehr zu tun, als die Wraiths nur zu spüren. Und Tila könnte vielleicht in das Wraith Psychic Network eindringen, vermutet McKay. Und oh ja, das wäre cool. Also Shepard ist schon begeistert. Ne? Wir können hier dann Intel sammeln. Ne? Wir können alles wissen, was wir wissen wollen, müssen, brauchen. In Hatemeyers Office ist dann irgendwie, ich weiß noch nicht, warum die da sitzen. Das ist auch erstmal, also ja, kommen wir gleich drauf, aber ist so, der Spruch ist erstmal ein bisschen merkwürdig. Und Tila sagt dann auch, nee, sie hätte die Race noch nie hören können.
Weil bei mir steht, dass es Tilas Quartier ist irgendwie im Transcript.
Nee, bei mir steht Hatemeyers Office.
Okay. Ja, weiß ich, was stimmt.
Weil da geht's ja gleich auch weiter. Ne? Also, ja, also wie gesagt, so wegen aller Testobjekte, die die Wraith-DNA bekommen haben, hatten diese Fähigkeiten. Ja, Dr. Hatemeyer sagt, ja, könnte ja durchaus sein. Ne? Du hast es ja vermutlich noch nie probiert. Ja, wir wissen halt nicht, sagt List, ob du da irgendwie Gedanken lesen kannst. Ne? Aber wir würde das auch gerne tun. Aber Tila, so von wegen, ich würde dich jetzt nicht fragen, wenn das jetzt nicht uns Intel liefern könnte, die wichtig ist. Tila, keine Ahnung, wie das geht. Und ja, Dr. Hatemeyer hat eine Theorie. Ja, ne, gibt vielleicht irgendwie alle paar Generationen irgendwie eine Entwicklung, die da mentale Barriere schafft gegen die Wraith, irgendwie sind Self-Defense-Mechanismen und wenn wir da irgendwie rumkommen, Tila will direkt wissen, wie, ja, hier von wegen Hypnose. Ja, Dr. Hatemeyer kann ich hier durchführen, sagt dann auch Liz. Und Dr. Beckett wird hier auch irgendwie bleiben, um deine Lebenszeichen, deine Vitalwerte zu überwachen. Und Tila hat so Befürchtung, ja, hier, ne, die Wraith sind ja weit, weit weg. Das stimmt, bestätigt Liz. Auch McKay und ich haben da irgendwie Bedenken, was die Reichweite der Telepathie angeht. Aber ne, wenn du die Wraith jetzt spüren kannst, sagt dann Kate, ne, so von wegen könnte das durchaus darauf hindeuten, dass du hier dann, also dass diese Barriere irgendwie durchdrungen wird von Gedanken oder dass du das nicht wirklich spürst. Ne, und deshalb die Wraith aber spüren könntest, dass sie kommen. Ne, wir könnten es ausprobieren. Ja, Tila sagt dann auch so von wegen, ne, wenn uns das irgendwie ein bisschen Intel liefert, eine Strategie, ne, also deren Strategie, eine Schwäche oder sowas, dann sehe ich da jetzt keine Alternative zu. In der Krankenstation geht es jetzt weiter. Tila liegt auf einem Bettchen. Beckett verkabelt sie ein bisschen. Er sagt dann, hier, wir sind hier soweit und Hatemeyer fragt dann auch, wendet sich dann Tila, okay, bist du auch bereit, ne, so wegen hier einatmen, ausatmen, ne, entspann dich. Ne, Dr. Beckett wird jetzt ein leichtes Beruhigungsmittel geben und ja, ne, wir können immer noch miteinander reden. Beckett gibt dir jetzt das Beruhigungsmittel. Kate weiterhin, so von wegen, kannst jederzeit aufwachen, ne, so von wegen, da gibt's ein bisschen elektrischen Schlag, könntest du dir selber verpassen. Na, sie kriegt da so einen Knopf, also ein bisschen elektrische Spannung, so als würde sich vermutlich mit so einem Elektrofeuerzeug ein bisschen schocken, ne, wird nicht, ne, also ne, out und dann werden wir dich hier irgendwie rauskriegen. Hier, fokussiere dich jetzt mal auf dieses Licht und dann wedelst du mit so einem typischen Lichtlein vor ihren Augen rum und ja, ne, also du hast mir erzählt, dass immer, wenn du von den Wraiths träumst und dich in den Arm fühlst, dass es irgendwie kalt ist, ein Dark Feeling, ne, ganz tief in dir drin und naja, such das jetzt mal, ne, mach deine Augen zu, horch auf dieses Geräusch, horch auf dieses Gefühl, ne, gib dem nach und ne, geh dahin, wo dieses Gefühl herkommt, was hörst du? Und Tila so, nichts und Dr. Hatemeyer versucht es ein bisschen anders, ne? Dein Vater wurde von den Wraith entführt und hat da irgendwie, also, ne, hast es ja an dem Tag gespürt und sie bestätigt das. Ja, okay, dann konzentriere dich mal auf dieses Gefühl. Hörst du jetzt irgendwas? Noises, so viele Stimmen. Ne, hör näher hin, ne? Also entscheide dich für eine. Ich kann sogar sehen. Und ja, was siehst du denn? Ich bin auf einem Schiff und laufe. Und Shepard ist total überrascht und ja, Dr. Hatemeyer sagte, ne, die Wraith können jetzt auch ihre Gedanken projizieren, aber warum sollte jemand dann irgendwie, ist das so Live-Podcast-mäßig, so von wegen, hey, hier bin ich, das ist mein Tag, ich laufe jetzt durch Korridor XY, das ist mein Frühstück.
Ja.
Also warum sollte ein Wraith das projizieren? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, ne, könnte auf jeden Fall auch das enthalten, was sie sehen. Und ja, sie sieht andere Wraiths, erzählt dann Tila, sie nehmen keine Notiz von mir. Ja, hab hier irgendwie so den Speisesaal vermutlich gefunden. Also viele Leute, die jetzt irgendwie in die verkapselt sind und an denen sie sich laben. Ich labe mich jetzt auch, ich töte sie und ja, ne, wir sehen jetzt auch diese Szene, wo der Typ dann irgendwie, so ein junger Mann, in einem Wraith-Pot leergesaugt wird und hier kommt Beckett, ne, beende das und nee. Und Tila wacht dann wieder auf und Dr. Hatemeyer sagt, ist okay, Ne, und Liz entschuldigt sich, Tila, ich hatte keine Rechte, dich danach zu fragen. Ja, ne, Tila ist auch total aufgebracht. Ja, bitte, also nimm mir diesen ganzen Scheiß hier jetzt mal ab. Und ja, ruhig, ruhig, sagt Beckett. Ne, so von wegen, ich werde das jetzt alles abnehmen. Und in dem Atlantischen Korridor geht es dann weiter.
Sehr gut, endlich mal wieder ein Korridor hier. Hatten wir vorhin zwar schon mal, aber man kann nie genug Korridore haben, wie es so schon nicht heißt. Liz und John verlassen die Krankenstation und wie er meint, dass sie ihr das nicht antun können. John, ne, ich weiß, war zwar meine Idee, aber das ist wohl dann doch etwas zu viel verlangt, die ganze Chose. Und Shepard, ja, vielleicht denken sie anders, ne, wenn die Schwarmschiffe hier auftauchen. Tila rennt hinaus, um sich da wieder anzuschließen an dem Dingens. Und ja, Dr. Weir, warum haben sie dann dazu gebracht, aufzuhören? Und wie bitte? Naja, ich war doch auf einem der Hive-Schiffe, die auf dem Weg hierher sind. Ich konnte sie hören und sehen. Es hat volle Kanne funktioniert. Und wir, ja, aber sie haben sich doch gesehen, wie die sich da nähren. Und ja, hier habe ich gespürt, ne, wie einer von denen ausgesaugt wurde. Aber ich kann da, ne, alles easy peasy. Aussaug sie, kann damit umgehen. Ich kann uns allen helfen. Da bin ich volle Kanne von überzeugt. Und wir, ja,
Das
Taylor,
ist auch ein bisschen merkwürdig, weil gerade hat sie sich noch ganz entsetzt. So wegen, macht mir dieses Zeugs alles ab, macht dieses Zeugs alles ab, ne? Also merkwürdig, dass sie jetzt sagt, hey, warum habt ihr mich da rausgeholt? Also es ist auch irgendwie,
Ja,
ich weiß nicht.
der
Vielleicht hat sie ein
Medikamentencocktail.
Alkoholproblem, hat sich jetzt das Mut angesoffen oder sowas.
Das, wer weiß, ja. Auf jeden Fall unterbricht Thieler, ne, ich werde es hier einfach nochmal versuchen. Und später in Gedanken geht Thieler eben durch dieses Hive-Schiff. Vor ihr ist ein anderer Race, logischerweise, also nicht logischerweise, aber da sind halt so viele auch. Ne. In der Krankenstation liegt sie da wieder auf dem Bett, Augen sind geschlossen und sie beschreibt jetzt, was sie da sieht. Ne. Ich gehe durch ein Schiff, ne, da ist ein Raum, ne, sieht man da einen Race an der Konsole arbeiten. Ich bin in einer Art Kontrollraum. Auf dem Bett holt sie dann Tiefluft, öffnet die Augen, Kate sieht Carson an, der seine Hände da mit einer unsicheren Geste mal hebt, irgendwie unsicher, was da passieren wird. Und Tila sieht sich im Raum um, hebt dann den Kopf und starrt Kate wütend an. Und ihre Stimme ist sehr tief und wild. Und ja, ihr seid alle so erbärmlich, also ist jetzt wohl im Race-Modus oder so ähnlich. Und Shepard meint, ja, irgendwas sagt mir, dass das nicht Tila ist, die aus dir spricht. Und ja, nichts kann uns aufhalten. Und wir, ja, weckt sie doch mal bitte wieder auf. Carson verabreicht ihr so einen elektrischen Schock mal und Tila zuckt auf dem Bett zusammen. Ihr Kopf fällt nach hinten und dann senkt sie den Kopf wieder und spricht aber immer noch so weiter. Also das hat jetzt noch nichts gebracht. Ja, ihr werdet alle sterben und wir jetzt. Und dann erhöht er die Ladung. Und ja, das passiert erneut. Und dann fällt sie auf dem Bett zurück. Alle starren sie ein bisschen an, ängstlich. Nach einigen Augenblicken schaut Tila sich verwirrt um und spricht wieder mit der normalen tilanischen Stimme. Was ist denn jetzt passiert? Hä? Ja, wir gehen erstmal wieder in den Kontrollraum, wo Liz, John und Kate durch die Raum gehen.
Wir vor allen Dingen. Wir gehen jetzt. Liz gehen jetzt. Liz ist da nämlich auch. Liz, Shepard, Hatemaier sind in Liz' Office und Dr. Beckett berichtet, Kate dann hat sie sediert. Na, es geht ihr gut und scheint ihr. Also scheint jetzt irgendwie jetzt auch keine negativen Folgen zu haben. Na, so von wegen, sie wird aber einiges erlebt haben und hat wohl einen Schock. Und keine Ahnung, ob es da jetzt irgendwie Long-Term-Issues mitgibt. Ja, Shepard dann kommt aufs Wesentliche zurück. Oh, sie hat erzählt, sie war in einem Kontrollraum gewesen, hat eine Karte, irgendwie sowas wie eine Karte gesehen. Einen Attack-Plan vielleicht. Ne? Sie muss jetzt auf jeden Fall irgendwie mal einen besseren Blick darauf kriegen können. Ne? Also Shepard ist direkt Feuer und Flamme. Dass sie direkt wieder reingehen müssen und John, du hast doch gesehen, ne? Race hatte sie kontrolliert. Und dann geht der Gate-Alarm los und Incoming Wormhole und ja, Sergeant Bates ist es wohl, Alpha Site und dann Bates hört man übers Radio: Code Red, Code Red, wir haben hier Incoming, ne? Sind unter Attack und Lower the Shield und ja, Shepard greift sich seine Waffe, rennt dann runter und ja, das Exkursionsteam kommt denn da an? Auch interessant, warum ist Bates denn da jetzt überhaupt? Also wollte er nicht mit zusammen mit Shepard die Alpha Site kontrollieren und jetzt ist er da ganz
Das
alleine?
war der Plan. Also, ich weiß nicht, oder das wurde schon ja, ist,
Ja, auf jeden Fall sind jetzt alle durch, alles durch und dann Raise the Shield und das Gate geht dann auch auf, geht's ihm gut und ja, Bates sagt dann so von mir, ja, alle da. Na, der Planet ist wohl nicht mehr sicher, vermutet Shepard. Und ja, nur kam mit dem Schiff, berichtet Bates, haben der Device irgendwie am Gate runtergelassen, als wir gegangen sind. Na, die haben diesen Planeten markiert, was auch irgendwie, ich weiß nicht. So, jetzt irgendwie eine Markierbrühe da sitzen, könnt ihr einfach einen Funkverkehr benutzen oder über das telepathische Netzwerk, hey, hier sind wir, wir brauchen Unterstützung, kommt hier alle fressen oder was auch immer. Und ja, aber dieser Planet ist auch unbewohnt, sagt dann Liz, wie, was haben, suchen die Rays dann da? Weiß ich nicht, ja, sagt Bates, aber er hätte, ne, das wäre eigentlich fast so gewesen, als wüssten sie, dass sie da wären. Und ja, in der Krankenstation besucht jetzt Ford Teela und Teela ist so ein bisschen vor sich hin am Rand, na, ich war so nah und ne, wenn ich noch eine Chance bekäme, hey, mir musst du nichts beweisen. Ja, ich kann hier einen Unterschied machen. Ich habe das Hologramm gesehen, ne, könnte eine Karte, ne, Battle Plan und hast du nicht gesehen. Ne, und Ford sagt dann auch, ne, wir wissen von ihrem Battle Plan, die kommen, um uns auszulöschen. Ja, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das das ist, was sie von uns wollen. Wobei das auch interessant ist, dass sie hier überhaupt eine Battle Plan irgendwie ausbaldowern. Weil die wissen ja, sie haben ja sie wissen ja die Flugroute und sie wissen, dass die in regelmäßigen Abständen pausieren. Also, das haben wir ja gesehen.
Stimmt,
also,
das hatten wir gesehen, ne? Mal kurz einen Zwischensnack. Ja.
Warum sollten die jetzt irgendwie, was brauchen die für einen großen Battleplan? Also, ne, wie die Rays jetzt in Formation über den Planeten gehen, um Atlantis zu bombardieren, ist vermutlich scheißegal. Das ist. Also, was das jetzt bringen soll, sie wissen, sie sind in der Stunde da. Also, ist irgendwie, ich weiß nicht, was sie sich da jetzt irgendwie von erhoffen, keine Ahnung. Also, wenn sie die Schildfrequenz rauskriegen könnten, ne, sowas gab es ja, ich glaube, bei Star Trek, bei Voyager schon mal oder sowas, ne? Ja, auch mit Chakotay oder sowas. Ne?
Auch,
ja. Das wäre was, vielleicht was Sinnvolles, aber dieser Battleplan, also, was ist denn bitte ein Battleplan? Also, das ist, sie wissen, die Rays kommen, sie wissen, wann die Rays kommen. Alles ein bisschen merkwürdig. Ne? Ford sagt, ja, sie wollen uns fressen. Nee, da ist irgendwie mehr, ne, die sind irgendwie verzweifelt und ja, wirklich? Ja, überraschend, sagt Teela und ne, sie glauben, sie sind uns überlegen. Ja, sie können sich auf jeden Fall nicht so lange ernähren, weil es sind jetzt so viele wach. Wobei das ja auch Quatsch ist, die könnten ja auch alle wieder ins Bettchen gehen. Ne, weil Sachen, ne,
könnte
das,
auch sein, ja.
Das Leben in der Galaxie reicht nicht aus, um sie irgendwie für länger zu ernähren. Ja, dann gehe ich wieder Bubu machen, wo ist denn das Problem? Ne, also sind alle halt früher aufgewacht und es ist nicht genug Essen um die Ecke, ne, so von wegen das, was ich fühle. Und ja, ne, also die Gedanken da irgendwie zu auseinander zu klamüsern, das wäre sehr, sehr anstrengend. Und kann sich nicht daran erinnern, dass einer von denen durch dich gesprochen hat. Ne, so von wegen, ja, ne, ich kann mich an das Gefühl erinnern. Kurz bevor es passiert ist, nächstes Mal, ich glaube nicht, dass Liz das noch ein zweites Mal zulässt. Im atlantischen Briefingraum hat Bates oder ist Bates dabei, Weehan Shepard zu briefen. Und ja, dann wird dann wohl hier Teela die Location der Alpha Site, da die Rays gegeben haben. Nee, das glaubt Shepard nicht. Dafür wäre zu wenig Zeit gewesen. Eigentlich, you don't know that they didn't have a ship in the general area. So von wegen heißt er eigentlich jetzt, nimmt Bates Teela in Schutz und sagt dann so von wegen, hey, wir wissen ja nicht mal, ob das Schiff generell da irgendwie in der Ecke war oder so. Ne? Ja, keine Ahnung, sagt Liz, war vielleicht ein Fehler, Teela mit dem Race zu kontakten, zu verbinden. Ja, ne, Bates sagt dann, ja, da gibt's doch gar keinen Zweifel dran. Und ja, Sergeant, hier, Klappe halten, sagt dann Shepard. Ne, sie hat uns bestimmt nicht absichtlich verraten. Dann kommt Ford dazu und sagt dann, hey, sie würde es gerne nochmal probieren. Sie glaubt, da ist was richtig Großes dahinter, was wir unbedingt wissen wollen. Weir wiegelt ab. Ne, und Shepard, na, also sagt sie auch nicht. Ich weiß nicht, ob Teela sich wirklich sicher ist, was da momentan das Beste für sie ist. Und außerdem sagt Bates, könnte sie uns weiter irgendwie verraten. Und ja, Shepard, hier in diesem Moment ist es so, wir können mehr von den Wraith erfahren als die von uns. Und Ford besteht darauf, sie will es unbedingt tun. Und ne, wir können ja auch nichts dagegen tun. Das ist ja auch Quatsch. Ne, sie können es halt einfach nicht zulassen. Ne, wäre es denn besser, wenn wir da jetzt alle mit dabei wären im Krankenstation. In der Krankenstation geht es weiter. Wieder dasselbe. Teela liegt da. Kate dann hier, schließt deine Augen, höre auf die Voices und Teela wird dann angesprochen. Aber es passiert nicht unbedingt was. Ne? Wir sehen Teela im Traum, dass er hier dieses Hologramm sieht und Weir als dann Liz, als Quatsch, als Teela nicht reagiert. Hier, break the connection. Der Schockbutton wird aktiviert, aber es passiert nichts und Teela, nein! Ja, plötzlich reißt sich Teela los, umfasst Beckett. reißt hier ihren IV, also ihre Kochsalzlösung um, der Computer fällt damit um, ne, und dann schmeißt sie fort, quer durch den Raum, geht auf Liz los und dann kommt Bates da dazu und ja, schießt einmal auf sie mit einem Stunner, ein zweites Mal und dann fällt sie auch zu Boden. Auch interessant an der Stelle, ist ein bisschen merkwürdig, warum schaut Shepard jetzt Bates so böse an? Also Teela hat sich mit übermenschlicher Stärke
Ja.
losgerissen, greift ihr das Personal an und ne, sie wird dann mit einem Schocker um. Also hätte Bates
Ist
sie
mir
jetzt
aber auch
erschossen,
aufgefallen, ja.
ne? Also hätte
Ja,
Bates sie
das,
jetzt erschossen, wäre das was anderes
ja,
gewesen,
noch was
aber er
anderes.
stunt sie. Das ist in der Situation das absolut Richtige, warum Shepard da jetzt irgendwie
Absolut,
so
ja.
erbost ist. Keine Ahnung. Es geht auf jeden Fall auf einem atlantischen Balkon. Dann weiter.
Liz und der John unterhalten sich mal und sie meint, dass sie nur hoffen könne, dass wir hier keinen, dass wir ihr keinen, so rum, physischen, nee, psych, jetzt, ach, das ist, diese Folge ist der absolute Horror, psychischen, mein Gott, Schaden zugefügt haben. Shepard meint, dass Teela eben die stärkste Person ist, die er kenne und die Tatsache, dass sie es bisher jetzt geschafft hat, ne, sich zusammenreißen kann, nach allem, was sie in ihrem Leben durchmachte. Carson kommt dann mit einem Heftpflaster über der linken Schläfe raus und, ah, da sind sie ja, ne, hier, Major, Dr. Weir, und wie fühlen sie sich denn, fragt Weir. Och, hab jetzt echt üble Kopfschmerzen, aber da komme ich schon klar, Teela ist wach und will euch beide mal sehen. Ja, wir gehen rüber auf die Krankenstation, die letzte Szene der Folge. Carson, Liz und John stehen da am Bett der Teela und Beckett fragt mal nach, ne, hast du Durst, willst du irgendwas trinken hier, Wasser oder irgendwas? Und ne, ne. Und dann kommt John zu ihr und ne, sie sagt, es tut mir leid, ich dachte, ich könnte das irgendwie abschütteln, und Shepard meint, na, alles okay, ist schon in Ordnung. Wir meint aber, dass man befürchtet, dass die Rays nach Belieben eine Verbindung wohl zu ihr herstellen könnten. Teela, ja, das ist noch nie passiert und nee, ich bin auch mir sicher, dass ich zuerst Kontakt mit ihnen aufnehmen muss. Ich habe ihre Pläne gesehen, die Route, die ihre Schiffe nehmen, um hierher zu kommen. Und wir findet es doch ganz gut.
Ja, aber
Und
die kennen wir
Teela,
ja schon. Das ist ja genau das. Da hatte ich mir nämlich die
ja,
Notiz dazu reingemacht. Das
genau.
wissen wir schon.
Da ist aber noch mehr, meint sie. Sie wollen nicht nur Atlantis, sie wissen von ihr. Und was wissen sie? Und Shepard meint, ja, hier ist Sumner. Der weibliche Wraith hat sich nicht nur von ihm ernährt, sie haben ihn auch wohl verhört. Und Teela meint, ja, deshalb wachen sie jetzt alle auf, ne? Deshalb kommen sie auch hierher. Sie wissen, dass Atlantis der einzige Weg ist, um zu einem neuen reichen Weidegrund zu kommen. Und John sieht sich zu Liz und Carson um und Shepard, Erde. Angriffsziel Erde. Okay, wobei ich weiß jetzt nicht, ob das der einzige Weg ist, zur Erde zu kommen. Naja, wenn sie lange
Es ist eine
fliegen,
andere
könnte auch so.
Galaxis.
Ja,
Also sie
das
haben
ist
ja
nicht
jetzt schon zu
unbedingt.
wenig Essen. Ne?
Ja.
Also das ist.
Ja, okay.
Also
Ja,
es ist
auch.
aber, es ist auf jeden Fall totaler Mist. Das hatte ich vorhin ja schon mal gesagt. Also was soll jetzt Atlantis mit der Erde zu tun haben? Die Wraith kriegen es ja. Also wenn es wirklich darum geht, um das Überleben der ganzen Race zu sichern, indem man einen riesengroßen Feeding Ground die Erde irgendwie klar macht, warum kommen da nur drei Schiffe? Also, keine Ahnung.
Das ist
Und vor
ja.
allen Dingen, ne, ich hatte vorhin erzählt, die Wraith könnten auch einfach wieder pennen gehen, dann haben sie das Problem nicht. Und vor allen Dingen, sie müssen durch das Gate. Ja, was machen sie? Also, die schicken ein paar hundert Leute da durch, die wissen nicht, was auf der anderen Seite ist. Die haben keinerlei, also die Darts können durchs Gate, aber bitte, was machen die mit den Schiffen? Bauen die jetzt auseinander und also auf der
Pionierarbeit bei den
anderen.
Rays. Thomas, das
Das
ist wie
ist.
mit diesen Jafar-Wissenschaftlern, die es in einer Folge gab. Es gibt da voll die Ingenieure bei denen. Und die machen die klein und packen immer in so ein Race-Schiff so 0,0003% eines Race-Hive-Schiffs rein.
Ja, ach so,
Ich glaube, das ergibt
vielleicht,
Sinn.
ach, weißt du, nee, das machen die anders. Weißt du, einer der Darts fliegt einfach um das Mutterschiff herum, benutzt seinen Transportstrahl, saugt das Mutterschiff dann ein in seinen internen Speicher und das Ding fliegt
Okay.
dann durchs Gate und auf der anderen Seite wird einfach wieder ausgespuckt.
Selbst in dieser technobabbeligen Serie wäre das ein bisschen komisch, um es so vorsichtig zu sagen. Aber gut, wir gehen zur, ja, weiß ich, nicht wirklich komischen Trivia. Während der Eröffnungssequenz hier in dieser Episode sieht man hinter Ford den Comic The Amazing Avenger. Und das sollte ursprünglich für SG-1, Staffel 7, Folge 9, Avenger 2.0 so gemacht werden, dass man diesen Comic-Ding da sieht. Aber ja, ist jetzt hier gelandet. Wie auch immer sowas kommt, ist halt manchmal so. Genau, dann sieht man Ach so, mit LMO hat man das ja auch schon, genau. Das ist jetzt halt alles übersetzt, deshalb. Als Thieler eben in dieser Wand verschwindet, sagt McKay, vielleicht musst du dagegen knallen und wenn du da richtigen Anlauf genommen hast, das ist ja wie Harry Potter, ne? Der Schüler, der versucht da hier, ich habe Harry Potter nur einen Film gesehen, ich kenne mich ja gar nicht aus, Gleis 9, 3 Viertel, was auch immer das ist, zu erreichen durch eine scheinbar solide Wand. Ja, kann ich gar nichts zu sagen. Bin ich komplett raus in der Thema, also nicht in der Thematik stehend. Robert C. Cooper, der ausführende Produzent, hat sich bei Gate World mal so geäußert: Wir sind gerade dabei, eine Hintergrundgeschichte für die Wraiths zu entwickeln, in der sie sich aufgrund der Antike und ihrer Anwesenheit in der Galaxie weiterentwickeln und in der die Antike bis zu einem gewissen Grad selbst für einen Teil des Untergangs verantwortlich sind. Sind sie ja immer eigentlich mit. Genau, wir kommen zu den Verantwortlichen des Zitat der Woche. Thomas, könntest du da irgendwas rausziehen?
Ja, also wenn dann das am Anfang, ne, wir hatten das ja schon mal so von wegen Pläne, was anderes als Panik und dann an der Stelle, ne, so von wegen uns dann irgendwie in den Schlaf fallen. Ansonsten war da jetzt nichts Großartiges Tolles dabei. Und bei dir?
Ja, das, was du auch schon gesagt hast, eher, also ich habe jetzt gar nichts. Ja, am Anfang, das war ganz okay, aber ich habe jetzt wirklich, ja, war jetzt nichts Interessantes oder Witziges großartig dabei. Es muss bei mir jetzt nicht immer witzig sein, aber ja, ist jetzt nichts, was irgendwie für die Folge stehen könnte. Ein Spruch, finde ich. Ja. Genau. Bewertung, Thomas, was sagt denn deine 7 Meter lange Excel-Tabelle? Wer ist dran?
Ich glaube, du hattest beim letzten Mal angefangen.
Ja, dann fang einfach an, ja.
Ja, puh, ja, ich weiß nicht, wofür wir das jetzt brauchten. Also ja, wir haben jetzt rausgekriegt, warum Tila diesen Link zu den Drays hat. Das ist ja auch ganz okay. Hilft einem an der Stelle jetzt auch nicht. Wir haben gesehen, dass Tila jetzt auch deren Gedanken lesen kann. Ist aber sehr gefährlich, weil der Race auf der anderen Seite sie dann übernehmen kann. Also das ist jetzt keine Fähigkeit, die einem in Zukunft irgendwas Großartiges bringt. Teela konnte schon immer die Wraiths spüren. Es wird erklärt, warum. Ansonsten ist da viel, viel Mist drin. Also, ne, dass die Wraiths jetzt wirklich kommen, damit sie irgendwie einen neuen Feeding Ground die Erde brauchen, weil alle Wraiths wach sind, das ist, ich weiß nicht. Ne, also geht einfach wieder pennen. Dann kommen sie nur mit 3 Schiffen, was insgesamt, ja, okay, das hätte man beim letzten Mal schon, das wissen wir ja schon länger, dass es das irgendwie nur 3 Schiffe sind, da hätte man schon mehr drüber meckern können. Ja, ich weiß nicht. Also das ist wieder irgendwie so Monster of the Week mäßig. Ich, keine Ahnung. Also absoluter Durchschnitt. Puh. Mehr als ein Daumen an die Seite ist da nicht drin. Also absolut nichts sagen, bringt auch nichts für die Zukunft. Ja.
Also, was ich mir nur vorstellen kann, was diese Episode auslösen soll, ist die: Oh mein Gott, die Wraiths kommen ja wirklich. Was aber das Grundproblem dieser Episode ist, diese Episode, die das ausgelöst hat, bei mir jedenfalls, die kam ja schon davor. Deshalb ist diese Episode halt einfach da. Ja, mit Teela, das kriegen wir mit, das ist okay. Aber für diese Thematik, dass sie da das spürt und da sieht, die fliegen da rum, braucht es aus meiner Sicht auf keinen Fall eine ganze Episode. Und das hat diese Episode gut geschafft, das zu verdeutlichen, dass sie es eigentlich nicht braucht. Ja, deshalb würde ich sagen, auch diesmal sage ich es mit viel Goodwill, was du sonst immer anführst, würde ich einen Daumen zur Seite geben, aber nur weil ich gut gelaunt bin und die Besprechung gut war. Sonst würde ich eher einen leichten Daumen nach unten geben, weil es ist der Lückenfüller zwischen der Lücke, die dann beim Angriff vielleicht geschlossen wird, der dann auf Atlantis zurollt, aber du kannst nicht eine Episode machen, die das alles andeutet und ja, jetzt kommen sie bald und dann machst du eine, die eigentlich genau dasselbe nochmal macht, weil da ist wenig Spannung dann einfach aus dem Grund gegeben und deshalb, ja, ist eine Teela-Folge. Es gibt viel bessere Teela-Folgen. Diese gehört absolut nicht dazu. So sehe ich das jedenfalls und ganz schnell drüber wegsehen. Ich sag nicht mehr, sonst senke ich den Daumen wohl noch. Ne? Also deshalb Daumen zur Seite maximal, aber das ist wirklich absolut das Maximum. Da sind wir uns also einig, Thomas. Ne? Also,
Ja, ausnahmsweise, ja.
Ausnahmsweise, genau. Ihr notiert es ja fleißig, wann das mal der Fall ist. Wobei das ja auch mit diesem Daumen, haben sie auch bei Trek am Dienstag gesagt, ist ja bei uns nicht auch so, also ähnlich. Das ist ja auch, da kommen viele Faktoren zusammen und das ist ja jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Manchmal sieht man auch nach 10 Jahren eine Folge und denkt, was ist das für eine Grütze oder das ist doch
Ja.
eigentlich ganz cool. Man entwickelt sich auch als Mensch. Man wird älter, habe ich gehört. Ganz schwieriges Konzept eigentlich. Totales Quatschkonzept. Aber ja, so ist es halt.
Ja, ist
Deshalb.
so, ne? Gerade bei Trek am Dienstag, also von wegen, ich habe
Ja.
vor 3 Jahren oder 4 Jahren mal einen Rewatch gemacht. Bis dahin war so, ja, ich weiß nicht, so Star Trek Next Generation mein Liebling gewesen. Mit Deep Space Nine konnte ich meiner Jugend, als das damals dann original kam, überhaupt nichts anfangen. Und mittlerweile ist das meine Lieblingsserie.
Ja, siehst du mal, ja.
Ne? Und auch so TOS oder sowas, das hast du damals geguckt oder so, ist mittlerweile meine zweitliebste. TNG kommt mittlerweile an Platz 3 erst. Also da sieht man mal, was Zeit mit so einem so alles macht.
Das wechselt ja, das ist ja nicht in Stein gemeißelt und deshalb nehmt es auch nicht zu ernst, ne? Wenn es jetzt das hier eure Lieblingsfolge ist, aus irgendeinem Grund. Das kann ja immer sein. Das müssen wir ja nicht verstehen, aber ist ja okay. Was auch okay ist, dass wir nächstes Mal, ich hätte was nächstes Jahr, das ist natürlich jetzt Quatsch, nächstes Mal rüberschwenken zu einer Doppelfolge, wo wir natürlich erst Teil 1 besprechen, dann wieder SGA und dann ihr kennt das Spiel. Wo ich mich drauf freue, weil ich habe sie, apropos Erinnerung, in guter Erinnerung. Ich weiß nicht, ob das von der Technobubbeligkeit alles dann so dahin kommt, weil es geht um Zeitreisen. Wir gehen zu Möbius im Original, na, im deutschen Möbius, Leerzeichen Teil 1. Da gibt es eben SG1, die haben irgendwie einen wagemutigen Plan, um an einen ZPM von Ra zu kommen. Ja, da wird man doch mal sehen, ob das so easy peasy klappt. ist auf jeden Fall, habe ich die als sehr humoristische Folge in Erinnerung, weil da ja einige oder eigentlich alle unsere Hauptcharaktere so ein bisschen völlig andere Personen sind. Das ist doch mal interessant zu sehen. Ja, genau. Ja. Und ja, da gucken wir einfach mal drauf. Ihr könnt uns gerne unterstützen, indem ihr das Like teilt und so weiter. Schreibt, was ihr von der Folge haltet. Oder über Kofi könnt ihr uns auch unterstützen, wer das mag. Und ansonsten euch noch einen fast schon restsommerlichen Restsonntag. Wenn ihr es hört, ist es bestimmt viel kälter. Ihr kennt dieses Podcast-Problem. Aber aktuell sieht es heute sehr schön aus. Ja.
Ja, bei uns auch sonnig.
So gehört sich das. Der goldene Herbst. In diesem Sinne, macht's gut und lasst euch nicht von irgendwelchen Rays aussaugen. Oder das ist auch ein guter
Lebensmittel.
Oder Käfer. Gerade diese Riesenkäfer im Wald, ihr kennt das. Diese riesen, armdicken Waldkäfer. Ja, also dann, macht's gut. Bis nächste Woche.
Tschüss. Bis dann. Ciao.